Ja, ich möchte auch diesen Abend gerne mit einem kleinen Rückblick beginnen. Letztes Mal schauten wir auf dieses Thema Wandelt im Geist. Und das ist deswegen ein Abend, weil er etwas thematisiert, was ganz oft bei diesem Thema Umgang mit dem Heiligen Geist so irgendwie beiseite geschoben wird, obwohl es ganz elementar ist. Wandelt im Geist heißt eben gerade nicht, als Jesus das sagt oder als die Bibel es sagt, seid offen für Gottes Reden, seid lebendig, macht viel Lobpreis, alles gute, richtige Dinge, sondern neben dem einen Guten das andere Wichtige vom Herrn nicht zu überhören. Und dass es an dieser Stelle, wenn es heißt, wandelt im Geist, darum geht, wandelt nicht im Fleisch. Wandelt nicht im Fleisch, sondern wandelt im Geist. Und die Schlüsselstelle des letzten Abends war aus Galater 5, Vers 16, 17, wo das steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und als eine ganz elementare Größe zu verstehen, wenn ich Christ bin, gibt es das noch, dieses Fleisch? Weil jeder Christ muss sich damit auseinandersetzen, er lebt irgendwie und trotzdem gibt es noch Sünde in seinem Leben. Und viele hat das schon zu Fall gebracht, viel Verletzung ist darüber passiert, dass man damit nicht klarkam. Wie kann es sein, jemand ist Christ und entschlossen und sündigt oder ist er jetzt doch nicht so entschlossen, weil deswegen sündigt er noch? Und einfach hier in Gottes Wort zu sehen, beim Christsein gibt es noch, dass diese alte Natur noch da ist. Die Bibel nennt sie hier Fleisch. Und aufgetragen ist uns, dass wir die alte Natur verlassen und dass wir im Geist wandeln. Das ist gemeint mit diesem Wandelt im Geist. Ich habe das nochmal hier daneben geschrieben, damit haben wir es am letzten Abend dann noch ausführlich behandelt. Dann werden die Werke des Fleisches genannt. So alles das, was man eigentlich nicht so braucht, aber doch gut kennt. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft und so weiter und so weiter. Diese Naturen, die uns das Leben auch echt schwer machen. Einander das Leben schwer machen und auch wenn Feindschaft gelebt wird, Hader gelebt wird und wie die Dinge alle heißen, bewirken die etwas in unserem Leben. Das heißt, wenn die Werke des Fleisches etwas genannt werden, Mensch wandelt nicht im Fleisch, kann man sagen, oh Jesus, bitte hilf mir dabei, dass ich die Werke des Fleisches nicht tue, dass ich davon frei werde, sondern dass die neue Natur, Galater 5, 22 und der Anfang des nächsten Verses, dass die neue Natur in uns Gestalt gewinnt. Das heißt, wandelt im Geist, dass es zunimmt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Dass die neue Natur in uns zunimmt. Keiner, der mit Jesus unterwegs ist, ist nur das eine oder das andere. Ja? Und auch wenn ein Christ, wenn Jesus viel getan hat, wir werden auf Erden nicht fertig. Deswegen kommen wir auch nie aus diesem Gnadenstand raus. Wir brauchen die Gnade jeden Tag und erst im Himmel sind Dinge verändert oder auf der neuen Erde. Hier auf Erden, wir leben in der Gnade und diese Gnade kann uns erziehen. Das war auch ein Thema des letzten Abends, die Gnadenschule. Wir erleben unsere Begrenztheit, wir erleben die alte Natur, mit der wir am Kämpfen sind und brauchen immer wieder Vergebung. Aber gerade diese Gnadenschule kann uns helfen, dass das, wozu wir gesendet sind, Zeugen der Gnadenbotschaft zu sein, dass wir das auch selber erlebt haben. Selber wissen, wir brauchen das und nicht wie Blinde von Farben reden, wenn wir von der Gnade Gottes sprechen. Und auch, dass diese neue Natur in uns Gestalt gewinnt, passiert deswegen, heißt es Frucht und nicht Früchte des Geistes, sondern Frucht des Geistes, weil Jesus in uns Gestalt gewinnt. Wir hatten das auch in der Predigtreihe, die Vision Gottes, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt. Das ist Neues Testament. Vergebung, Halleluja, Gott liebt den Menschen, Halleluja, Gott ist treu, Gott gibt Gebote und Segen. Das ist aber alles schon Gnade, die im alten Bund fließt, im Alten Testament. Das Neue Testament hat eine ganze Reihe von Dingen, die wirklich neu sind. Zum Beispiel die Kindschaft oder eben auch der Mensch, der wirklich erneuert wird. Der neue Mensch, Christus in uns, gibt es im alten Bund so noch nicht. Diese Früchte des Geistes gibt es so noch nicht. Eine Neuheit des neuen Bundes. Und so hat es Jesus auch gesagt. Das Wort von Jesus als letzter Punkt für diesen Rückblick. Jesus sagte, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Nehmt euer Kreuz auf sich. An anderer Stelle heißt es so, wer sein Kreuz nicht auf sich nehmen will, ist meiner nicht wert, sagt Jesus gar. Man denkt, boah, Jesus, welch hartes Wort. Weil es aber heißt, wenn ich wirklich Buße getan habe, wirklich umkehren will und dann aber mich damit nicht beschäftige, das, was mein Leben und das Leben anderer kaputt macht, nicht daran arbeiten will, bekämpfen will, ist dieses, wie ernsthaft war die Umkehr dann eigentlich? Sünde ernst zu nehmen. Nicht als ein Richter, nicht in Härte oder dann, der ist zu schlecht, den fang weg, sondern daran zu arbeiten, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, dass der alte Mensch stirbt und der neue Mensch weiter aufsteht, dass er uns weiter verändert. Und nicht einfach, damit uns Gott mehr lieben könnte, das tut er schon die ganze Zeit. Er hat uns schon von Herzen geliebt, als wir noch gar nicht mit ihm zusammen waren, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch gar nicht mit ihm zusammen waren. Unser einer war ja noch gar nicht mal geboren oder so. Ja? Sondern da ist Jesus schon gestorben. Ich liebe dich, ich sterbe für dich, ich halte dir die Hand hin mit Kreuz und Auferstehung, dass du in Ewigkeit mit mir leben kannst. Es geht nicht um Gottes Liebe, aber Gottes Liebe drückt sich aus, dass er sagt, diesen alten Menschen, die Werke des Fleisches zu verlieren, das braucht ihr, damit ihr wirklich leben könnt. Denn das kennen wir ja alle genug. Wir sind ja alle schon älter als 5 oder älter als 4 Jahre oder so, dass wir wissen, ja, was da steht mit den Werken des Fleisches, Unzucht, Feindschaft und wie die Dinge alle heißen, ja, das macht Leben kaputt. Gut, wenn Jesus das rausnimmt. Und so heißt es dann, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das heißt, wer mit diesen Dingen versuchen will, sein Glück zu suchen, ja, aber ich kann nicht vergeben und da muss ich doch Feind sein und da muss ich doch hassen und das kann man doch verstehen und so. Und das brauche ich und ich muss doch mal sagen, was ich denke und so. Aber wenn es nur Hass ist und übel, dann ist es gut, wenn man nicht sagt, was man denkt, sondern erstmal sein Herz in Ordnung bringt und dann sagt, was man denkt, vielleicht mit einem versöhnten Herzen. Aber sich auf Jesu Wege einzulassen. Ja, dann kann es schwierig sein, zu lieben den, der mich nicht liebt. Kann es schwierig sein, zu vergeben, obwohl ich denke, wie ungerecht. Also sagen, okay, Jesus, du hast mir vergeben. Und das ist unangenehm. Und das meint es hiermit, wer sein Leben verliert. Nicht im Sinne von Sterben, Märtyrer, wie auch immer, sondern Lebensqualität, einen Moment zu verlieren, um dann wirkliches Leben von ihm zu empfangen. Das ist nicht ganz einfach, der Zusammenhang ist aber absolutes Evangelium, wie Leben zu uns fließt. Wer da nochmal reinhören möchte, der findet das auf der Homepage, da ist das dann ausführlicher, der kann da nochmal reinhören und zu schauen. Ein ganz wichtiges Wort, wandelt im Geist und das Wort von Jesus, das Kreuz auf sich zu nehmen. Nicht, weil Jesus nicht gut genug getan hätte am Kreuz, sondern damit das, was er am Kreuz getan hat, auch wirklich bei dir ankommt. Also nicht durcheinander zu bringen, wir ergänzen nicht das Kreuz, wir schöpfen aus, was Jesus getan hat, nach den Worten, die er gesagt hat. Okay. Wir machen weiter und kommen zu dem Thema des heutigen Abends. Das Thema des heutigen Abends ist dieses hier. Gott spricht, auch liebevoll, durch Prophetisches. Und wir wollen auch heute mal wieder so ein bisschen das Mikrofon kreisen lassen. Wir haben wieder auf beiden Seiten ein Mikro. Eins hat die Martina, eins hat der Thomas. Gott spricht, wie passiert denn das und kann da auch was schief gehen? Und dass wir mal so ein paar Stimmen hören, dass ein paar Leute mal ein bisschen erzählen können. Wie habt ihr das erzählt? Habt ihr das erlebt, dass Gott gesprochen hat, dass was von Gott bei euch angekommen ist? Oder was ist auch schief gegangen, was war schwierig? Mal gucken, ob wir ein paar Stimmen, ein paar Beiträge einfangen können. Mal gucken. Interessant, die Zeugnisse, die drei, die wir jetzt so gehört haben. Und bevor ich jetzt weitermache, will ich euch noch mal ein bisschen was sagen, was die Vision des Abends ist. Weil wenn du sowas dann machst, ist es ein bisschen, wie baust du das auf? Und ich will euch sagen, was die Vision ist. Ich wünsche euch, dass ihr einen Zugang bekommt, dass das Reden Gottes vielleicht viel, viel größer ist, als das, was man prophetisches Reden nennt. Ich würde euch gern versuchen, einen Blick zu vermitteln, dass ihr ein Vertrauen findet, ein Glauben, wenn das ist ganz elementar. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, brauchen wir Glauben. Ja? Dass ihr einen Glauben findet, dass jeder von euch, der hier sitzt, damit rechnen kann, dass Gott wirklich zu ihm spricht. Warum das so ist, will ich euch darstellen. Und ich will euch da mal eine ganz einfache Skizze am Anfang machen, damit das vielleicht nochmal deutlich wird. Und zwar, ich habe ja darüber gesprochen, Gott spricht. Wie ist denn das, wenn Gott spricht? Und wir haben eigentlich drei prophetische Zeugnisse gehört. Und stellt euch das doch mal bitte mal so vor, So, dass das jetzt so alles ist, so was Gott spricht, und dass das Prophetische vielleicht einfach nur ein Teil dessen ist, ja? Weil man muss sich ja immer fragen, bin ich denn prophetisch begabt? Wir hatten ja auch den Abend mit den Gnadengaben, mit den Charismen, da gab es dann Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Weissagen und so weiter. Es gibt so spezielle Gaben, die das dann auch ermöglichen. Aber nehmt mal dieses ganz einfache Bild mit, dass das Reden Gottes viel, viel größer ist als das, was es mit dem Prophetischen auf sich hat. Das Prophetische ist gut, das Prophetische ist biblisch, aber das Reden Gottes ist viel, viel größer. Nehmt das mal einfach so ein bisschen als Bild mit. Und dann gehen wir jetzt mal in einige Bibelstellen und wir fangen mit dem Elementarsten und Wichtigen an, wie Gott spricht, was Gott braucht. Und ohne das hörst du entweder nichts oder das, was du hörst, wird dir kein Segen wirklich sein. Es geht um die Bibel. Zuerst spricht Gott durch die Bibel. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Berichtebuch oder eine Sammlung von Geboten und Zeugnissen. Die Bibel ist Gottes Wort, was lebendig werden kann, wodurch er spricht. In dem Zeugnis von Johann klang das ein bisschen an. Da wurde ja auch ein Bibelwort gebraucht, das jetzt so rausgelöst wurde, aber Gott spricht durch die Bibel. Und das will er unheimlich viel tun. Ich gehe jetzt erstmal auf den Text ein, um das noch ein bisschen weiter zu erläutern. Denn in diesem Text, das ist ein Schlüsseltext in der Bibel, der die Bibel selber beschreibt, wie die Bibel entstanden ist und wie die Bibel funktioniert. Ich lese ihn einmal vor. 2. Timotheus 3, 14 bis 16. Du aber bleibe bei dem, Paulus schreibt an Timotheus, also du ist Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Bibel, Gottes Wort. Es heißt in der Schrift, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Manchmal wird das verkürzt übersetzt, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Ist nicht falsch und so, aber das Wichtige ist, dass dein Herzensohren hören, ja, dass Information, das Wort Gottes, mit Geist zusammen zu dir kommt und dein Geist es aufnimmt. Ja? Kennt bestimmt, jeder wird dieses Wort, denke ich, kennen, ne? Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja? Wir lesen die Bibel, aber Gottes Geist muss dazukommen und dein Geist muss dazukommen. Und dann entsteht Glaube. Dann entsteht Glaube. Und Glaube, der sich aufs Wort gründet. So. Und ich hoffe, dass jeder das auch erlebt hat. Er liest die Bibel und manchmal erlebt er es, das wird jetzt irgendwie lebendig. Das ist ja wie für mich geschrieben oder so, ja? Weiß nicht, ich weiß noch, wie ich neu mit Jesus Mitte 20 durchstartete und irgendwann dachte, boah, ey, wie blöd bin ich eigentlich? Ich lebe hier im 20., damals noch 20. Jahrhundert, ne? Mittlerweile sind wir ja ein Jahrtausend weiter, ne? In den 90er Jahren des letzten Jahrtausends, ne? So, und ich dachte, wie bekloppt bist du eigentlich, ne? Und das ist eine eigene Geschichte, aber ein Punkt war, wo ich plötzlich merkte, du bist nicht bekloppt. Das ist gut, auf Gottes Wort zu setzen als ein moderner Mensch, weil ich mich zum Beispiel damals in Abraham wiedergefunden habe. Ich dachte, boah, das ist echt lange her mit dem Abraham. Abraham ist ungefähr so 2000 Jahre vor Christus, ja? Also vor 4000 Jahren. So nach menschlichem Gedanken mit Kultur und Wissenschaft, man ist so weit auseinander, kann man gar nicht vergleichen. Aber ich habe gemerkt, bei diesem Mann habe ich mich drin wiedergefunden, weil Gottes Geist gesprochen hat, ja. Gott spricht durch die Bibel, ist ganz elementar und es ist der Hauptkanal und es muss unser Felsen werden. Denn wie wir das eine Zeugnis jetzt hier von der Hanna gehört haben oder von Johann gehört haben oder sonst irgendwie, ja, wenn Dinge gekommen, ist ja die Frage, worauf baust du das auf oder woran prüfst du das? Du brauchst eine Größe, etwas, was größer ist, um diese Dinge zu prüfen. Und dafür unter anderem ist uns die Heilige Schrift gegeben. Und je mehr die Heilige Schrift für dich auch wirklich die Heilige Schrift ist, umso stärker hat sie diese Fundamentswirkung und hat sie diese Prüfwirkung, dass das andere gut funktionieren kann. Okay? In Vers 16 steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben. Wortwörtlich steht da, eingegeistet von Gott, eingehaucht. Ja? dass also Menschen, die Gott ausgewählt hat, ob es jetzt ein Mose war, ein Paulus oder wer auch immer, ein Lukas oder so, dass er sie durch seinen Geist erfüllt hat, dass sie inspiriert Wort, etwas aufgeschrieben haben, sodass Gott es als heilige Schrift verwenden konnte. Ja? Wer wirklich Inspiration schon mal erlebt hat, weiß, das ist eigentlich gar nicht so komisch vorzustellen. Ne? Dass starke Inspiration, dann schreibst du unter Inspiration was auf, kann man sich eigentlich gut vorstellen. Okay, dann geht es hier weiter. Ne? Und dieses Nütze zur Lehre, dein ganzes Denken ist damit gemeint. Nimm mal jetzt nicht so ein kaltes Wort wie Lehre, wer weiß, was man lehrt, sondern dein Denken, wie du denkst, wie Menschen ticken, was richtig, was falsch ist, Gerechtigkeit, wie ist Gott, diese lebendigen Größen, das sind Elemente der Lehre. Dazu dient dir Gottes Wort. Zur Zurechtweisung, dass das Gute, das Gott dir vielleicht zeigt, Mensch, geh doch da lieber rechts rum und lass das lieber. Wie gut, wenn wir nicht die Früchte von schlechten Wegen ernten müssen, sondern Gott bei Zeiten uns ansprechen kann, dass er uns zurechtweisen kann und uns auf bessere Wege führt. Zur Besserung, das heißt zur Erziehung, dass wir grundsätzlich uns verändern und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Gnadengerechtigkeit, die wirklich eine harte Nuss ist für uns Menschen. Ich bin nicht mehr verantwortlich, obwohl ich es sehr wohl getan habe. Strafe verdient, jemand anders trägt die Strafe, aber ich bin raus. Bei genauerem Hinsehen ist das nicht die typische Gerechtigkeit, die auf diesem Erdball gilt, was auch in Ordnung ist. Aber Gott kann diese Gerechtigkeit uns geben. Und er sagt, ich will, dass du diese Gerechtigkeit lernst. Ich will, dass du dem Übeltäter in deinem Leben vergibst, weil ich dir vergeben habe. So funktioniert Rechtsprechung oder Gerechtigkeit in Deutschland nicht. Wir haben Gott sei Dank einen Rechtsstaat, Halleluja, ja, ist ein wertvolles Gut, aber uns läuft das nicht so. Wenn du hier in Deutschland richtig was verbockt hast, kannst du nicht sagen, aber Jesus ist ja auch da und deswegen, ja, und deswegen Erziehung. Wir müssen wirklich lernen, wie meint Gott das mit der Gerechtigkeit, dass er uns immer wieder erreicht an der Stelle. Nochmal, das Erste ist, wie Gott spricht, ist durch die Bibel, dass er dich anspricht. Wie ist Jesus? Das Wichtigste, was wir auf Erden finden müssen, wie ist Jesus? Beschreibt uns die Bibel. Und dann, wenn Wort Gottes in uns ist, können Eindrücke ganz anders geprüft werden, können verstärkt werden, dass der Heilige Geist das ausleuchtet, dass uns das tiefer klar wird. Das Zweite, wie Gott spricht, schaut mal, die Bibelstelle hatten wir auch mal, als wir mit der Zungenrede den Abend unterwegs waren. Hier steht in 1. Korinther 14, Vers 10, es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Nichts ist ohne Sprache. Wenn da steht nichts, stellen wir uns doch einfach mal vor, es heißt wirklich nichts. Es würde ja heißen, alles würde irgendwie reden oder so. Ne? Da wäre es ganz schön laut, ein bisschen Blödsinn. Aber wie könnte das gemeint sein? Hast du schon mal vor einem großen Bergmassiv gestanden und du hast Majestät gehört? Hat diese Erfahrung schon mal jemand gemacht, dass es zu dir gesprochen hat? Thomas schüttelt den Kopf. Ich habe im Allgäu gewohnt, also ich habe das öfter erlebt. Aber ich habe es auch schon erlebt, wenn ich zum Beispiel manchmal einen Wal angeschaut habe, ein wirklich großes Tier, auch beim Elefanten durchaus, dass das gesprochen hat. Es gibt auch ein Sprechen durch Bilder, ein Sprechen durch Zeichen, verschiedene Sachen. Wir wollen mal gucken, was die Bibel selbst da an der Stelle sagt. Psalm 19, da heißt es, im Psalm Davids vorzusingen, die Bibel erzählen, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Schaut mal genau hin. Man könnte denken, da ist doch ein Widerspruch. Ja? Ne? Vers 4, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme, aber ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Weil es in unterschiedlicher Weise funktionieren kann. Jetzt rede ich mit euch in deutscher Sprache und ihr hört das mit euren Ohren. Ja? Und wenn ich jetzt aufhören würde, würdet ihr nichts mehr hören, dann könnt ihr sagen, okay, dann ist jetzt Sprache vorbei. Aber natürlich gibt es auch etwas, das durch Bilder, durch Zeichen etwas gesprochen werden kann. Oder es geht außerhalb von Sprache, wenn wir den ganzen Bereich der Naturwissenschaft haben, dass man irgendetwas misst, kann man irgendeine Strahlung messen, man kann einen Luftdruck messen, was verschiedene Sachen. Und zu wissen, die Schöpfung ist voller Sprache. Und die wichtigste Sache, was die Schöpfung verkündet, lesen wir in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, ne, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, die Menschen allgemein. Diese Bibelstelle sagt also, kein Mensch kann über diesen Erdball gehen und aufrichtig sagen, naja, ein Gott kann es nicht geben. Und du stehst vor diesen Dingen, die zum einen gewaltig sind, das muss irgendwo herkommen, kann man sagen. Zum Teil kann man in großer Weise kann man in der Schöpfung auch eine Ordnung finden. Wo kommt diese Ordnung her? Oder man kann auch eine Brillanz darin finden, eine Schönheit. Hey, da muss doch ein Schöpfer hinter sein. Die Schöpfung spricht über den Herrn und verkündigt eins der wichtigsten Dinge, was im Herzen eines Menschen ankommen muss. Geh an Gott nicht vorbei. Glaube, dass es einen Gott gibt und halte diesen Gott für eine Majestät. Das ist kein kleiner Wicht, der irgendwo rumsteht und naja, dieser Gott muss ziemlich gewaltig sein. Und, by the way, du lebst ja in seiner Schöpfung. Könnte er vielleicht auch ein bisschen größer und wichtiger sein, dass du dich mit ihm auseinandersetzt. Das ist eine Funktion, ist natürlich auch ein Lebensraum, den Gott uns gegeben hat. Aber neben der Bibel eben spricht Gott auch durch seine Schöpfung. Bei genauerem Überlegen würden wahrscheinlich, wenn wir uns Zeit nehmen, einige davon jetzt auch Zeugnis geben, wie er durch Schöpfungsgrößen erlebt hat, dass Gott zu euch spricht. Ich habe das oft schon erlebt, dass Gott dadurch redet. Er offenbart sich durch deine Schöpfung, er schafft Glauben, er schafft, kann durch verschiedene Weise das gebrauchen. Also, Gott redet durch die Bibel, Gott redet durch seine Schöpfung. Kurze Zwischenpause, wie gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass jeder von euch viel mehr Reden Gottes empfangen kann, als ihr vielleicht bisher gedacht habt? Weil ihr gedacht habt, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir prophetisch aussieht. Der wichtige Punkt ist, Gott redet zu Menschen. Kein Mensch bekehrt sich ohne das Wort Gottes, das er durch seine Wirken und Werken bei Menschen angekommen ist. Deswegen entsteht Glaube, weil Gott spricht, weil Gott handelt in Werken, weil Gott die Schöpfung gemacht hat. Ja? Menschen bekehren sich nicht einfach, weil sie plötzlich vernünftig werden. Leider nicht. Sondern durch Gottes Kraft, durch Gottes Gnadenwirken. Dadurch entsteht Glauben und dann Bekehrung und weiterer Weg. Zwei ganz entscheidende Quellen. Und nun gibt es ein nächstes Wort, was dir Mut machen kann, unabhängig, ob du damit begabt bist. Ja? Das dir Mut machen kann, dass Reden Gottes dir passieren kann. Dann schau mal. Eine ganz herausragende Bibelstelle. Johannes 10, 27 und 28. Meine Schafe, spricht Jesus hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der gute Hirte spricht. Der gute Hirte spricht. Was ein Hirte wirklich braucht, ist, dass er irgendwie bei den Schafen ankommen kann. Ja? Wenn ein Hirte irgendwas sagt und macht und tut und das Schaf kriegt nichts mit, dann haben wir es mit einem verlorenen Schaf zu tun. Ja? Okay. Aber hier, ja, hier haben wir dieses 27, sie hören meine Stimme, das gilt dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus nachfolgst, hast ihm dein Leben gegeben, ihr gehört zusammen, gilt dir dieses Wort, dass du sein Schaf bist. Er ist der gute Hirte, du bist sein Schaf. Dann gilt dir, meine Schafe hören meine Stimme. Vielleicht sagst du, ich habe das noch nie gehört. Aber wir lassen die Bibel einfach Gottes Wort sein. Das ist ein massiver Zuspruch und eine Basis, dass du das erwarten kannst. Ich habe mich persönlich irgendwann mal dazu entschieden, dass ich nicht zuerst nachgehe, was habe ich verstanden, dann ist es richtig, was Gott sagt, oder Gott redet, wenn ich es gehört habe und verstanden habe. Sondern ich habe gedacht, ich ordne mein Leben nach dem, was die Bibel sagt. Und dem versuche ich nachzuleben und dann zu erleben. Und an dieser Stelle heißt das, ich glaube, dass Gott auch zu mir spricht. Und dass ich es manchmal überhöre. Dass es manchmal mir vorbeigeht. Dass es auch manchmal in Aufmerksamkeit fehlt. Das heißt, nicht bei Gott ist das Problem, dass er vielleicht zu mir nicht sprechen will. Das ist auch ein bekannter Satz, der öfter gehört wird. Gott redet zu anderen, aber zu mir redet er nicht. Angebot heute Abend, wenn das etwas ist, was in deinem Herzen ist. Ich richte mein Leben nach der Bibel, nach Gottes Wort aus. Und hier steht ein Ernstes, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie fragen, okay, dann gilt das auch für mich, weil ich gehöre zu Jesus. Und damit haben wir den dritten großen Bereich, wie Gott spricht. Wir haben Gottes Bibel, haben die Bibel, die Heilige Schrift, wir haben die Schöpfung, die Gott gebraucht und dieses, ich nenne es mal, Herzenswirken Gottes, dass er in deinem Gewissen wirkt, dass er in deine Gedanken was gibt, einfach so, einfach weil du zu ihm gehörst. Denn Christsein heißt ja auch, dass sein Geist in dir wohnt und du hast neben einem Körper und einer Seele auch einen Geist. Und wenn die beiden zusammenkommen, ist Kommunikation möglich. Ja? Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und dein Geist berührt, ist eigentlich gar nicht so verrückt. Stimmt. Eigentlich ein nächster Punkt. Es stimmt, ich glaube, dass Gott spricht auch zu mir. Einfach, weil du Christ bist. Vielleicht könnte das heute Abend das Wichtigste sein, was du aus diesem Abend nimmst. Weil das Prophetische, das sind mehrere Gaben. Und da kann man fragen, habe ich das nicht? Wir haben an dem Abend mit der Zunge geredet und mit den Charismen auch gehabt. Da heißt es auch, eifert nach den Gaben, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet, also ein Auftrag, ja, und Gott lässt nicht ins Leere laufen. Also ist eine gute Verheißung, dass man das auch empfängt. Aber es ist nur ein Dazu. Es ist nur ein Dazu. Die eigentliche Sache ist, dass Gott mit dem spricht, was ich gesagt habe. Und jetzt kommt ein nächster Punkt. Was ist Gott bei seinem Reden eigentlich das Wichtigste? Und wir haben hier wieder einen Schlüsselvers in Hebräer 1, in den Versen 1 bis 2. Ich lese die mal vor. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Hat er zu uns geredet im Sohn. Und ich weiß nicht, ob es dir auffällt, hier steht nicht durch den Sohn. Und ich habe auch extra nochmal einen griechischen Urtext geguckt, ob das irgendwie mit der Übersetzung zusammen. Nein, da würde im Griechischen ein anderes Wort stehen, wirklich im Sohn. In der Person Jesu ist die wichtigste Botschaft, die Gott den Menschen geben will. Ich komme zu euch. Ich habe es nicht aus der Hand verloren. Ich habe eine Antwort. Ich liebe euch und ich verurteile euch nicht dafür, was hier passiert und schiefgelaufen ist. Ich bin Rettung und ich habe Rettung. Jesus ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Er ist das Entscheidende beim Reden. Und wenn es dann später, ihr merkt, es hat eine gewisse Basis und wir kommen noch zu dem Prophetischen, aber die Basis ist das Wichtige und dann geht das auch nicht so unbedingt schief mit dem Prophetischen. Wenn ihr mal kurz an die Zeugnisse denkt, da gab es einmal eine Kinderwunschgeschichte, Fruchtbarkeitsfrage, dann gab es hier einen schlimmen Trauerfall und Neuanfang und dann gab es überhaupt so dieses, wie steht Gott zu mir, führt mich und ist da, also so einfach so diese Liebe, ich kümmere mich um dich, ja, und da kommt in allen drei kommt gerade dieses Herz Jesu raus, ja, wo Jesus sich zeigt in verschiedenen Themen, aber auch eine ganze Sache, dass wir das richtig einordnen, ne, dass er redet im Sohn. Jesus ist die Mitte, er ist das Wesentliche und zu ihm hinzukommen und dass das, was er getan hat, auch in der Art dann weiter passieren kann. So, und das habe ich jetzt hier mal so zusammengefasst als die Basis, wenn es darum geht, dass Gott redet. Als Glaubensbasis und als so Punkte in eurer Lehre, ja, so. Gott spricht auch zu dir. Das heißt, wenn du bis heute Abend dir unsicher warst, spricht Gott auch zu mir, wie ist denn das? Nimm das bitte mit, gegründet auf Gottes Wort. Ja, Gott spricht zu dir. Es hat natürlich auch was mit Sensibilität zu tun. Habe ich ein Herz, das empfangsbereit ist? Gute Dinge sind, in Güte zu leben, in Gottesfurcht zu leben, versöhnt zu leben, ist ein ganz guter Tipp. Und so, ne, es ist ja, wir haben verschiedene. Wenn ich jetzt hier riechen will, wie es hier aussieht, ist gut, wenn meine Nase intakt ist. Ne? Wenn ich mit Gott in Kontakt bin, sollte ich ein Herz haben, das ein Stück intakt ist. Ich meine jetzt das Innere, das Herz des inneren Menschen. Ja? So. Und, oder wenn du eine Lehre hattest, dass du denkst, das ist auch nur zu ganz Besonderen, spricht Gott. Nein, Gott spricht zu seinen Kindern und der Hirte muss sogar zu seinen Schafen sprechen. Die machen sogar Blödsinn, wenn sie ihn hören. Würde ich aus 25 Jahren Nachfolge sagen und meine damit auch mich selber. Ja? Ja, es ist so dringend nötig, dass Gottes Wort bei seinen Schafen wirklich ankommt. Ja? Und das letzte Wort bei der Basis hier, Jesus selbst, meine Schafe hören meine Stimme. Nehmt das als Basis mit, dass ihr glauben könnt, weil je freier ihr seid, freimütig seid, dass Gott spricht, dass Gott zu euch spricht, umso mehr Glaube ist da und das ist einfach eine wichtige Größe, dass das passieren kann. Habt Glauben, habt Erwartung, dass Gott spricht, weil er ist Bürge für sein Wort, er ist treu für sein Wort. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Ich habe jetzt mit euch über die Basis gesprochen und in der Regel ist es so, dass auf die Basis etwas anderes aufbauen kann. Damit etwas anderes aber gut auf etwas aufbaut, ist es wichtig, dass die Basis da ist. Deswegen war mir das so wichtig, diese Basis jetzt gut zu legen. Und mein eigenes Erleben ist, dass auch eben wirklich viel mit dieser Basis passiert. Ich erlebe das auch in meinem eigenen Leben. Ich erlebe, wie Gott durch sein Wort zu mir spricht. Ich erlebe in Schöpfung, auch wenn Sensibilität zu uns wachsen ist, gut durch Werke, durch Geschichte, durch Führungen spricht. Oder einfach so, weil auch ich sein Schaf bin. Gott sei Dank ist er mein Hirte. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen spezieller auf das Prophetische. Und dafür habe ich euch eine Beispielgeschichte mitbekommen. Wir gucken uns die mal an und dann wollen wir ein bisschen ins Gespräch kommen, was wir an dieser Beispielgeschichte über das Prophetische lernen. Okay, Geschichte ist ziemlich bekannt, aber sie ist unheimlich gut, um das Thema prophetischer Dienst und wie Prophetie funktioniert zu illustrieren. Das ist die Geschichte, wo der Prophet Nathan zu König David kommt. Es geht um den Ehebruch mit der Bathseba. Ich lese mal vor aus 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 6. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen und dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Nathan antwortet ihm dann, du bist dieser Mann. Prophetisches Handeln, Wirken lesen wir ganz viel im Alten Testament und ich denke, diese Geschichte ist sehr anschaulich. Lasst uns mal ein bisschen reingucken, was lernen wir, wie das funktioniert und so, wie sie das Prophetische hier darstellt, wollen wir ein bisschen forschen im Text. Mal gucken, wer ist mutig und macht den Anfang, forschen wir ein bisschen im Wort Gottes zusammen. Ruhig mit Mikro, da Martina kommt zu dir.
Also was mir zuerst auffällt, ist, dass es eine Sendung ist. Also der Herr sandte Nathan zu David. Es ist jetzt nicht so Nathans eigene Idee, sondern es ist irgendwie ein Auftrag, auf jeden Fall da.
Also im Dienste Gottes, ne? Im Dienste Gottes. Danke, macht weiter.
Also mir ist aufgefallen, es war jetzt ja nur nicht so, dass der Nathan jetzt mit einem Fingerzeig auf ihn zuging und sagte, du hast gemacht, sondern er hat es einfach, durch die Hintertür. Erstmal Davids Gerechtigkeitssinn angesprochen. Also David fand das natürlich furchtbar und hat es dann erst im Nachhinein erkannt, also nach der Geschichte, dass das ja eigentlich ja, sein Bock war.
Luis, auf eurem Handout habt ihr so 6 Felder an der Stelle, wo ihr praktisch Charakteristika, Beschreibendes eintragen könnt, wenn ihr möchtet. So, was ist Prophetie? Ne? Weil jeder hat ja ein Bild davon und wir wollen gucken, dieses Bild biblisch so ein bisschen auszurichten. Durch die Hintertür hast du gesagt, Anke, ne? Und er hat es nicht so mit dem Finger auf ihn gezeigt. Was meinst du mit Hintertür? Er kam doch durch die Vordertür bestimmt rein, der Nathan.
Ja, also Naja, durch die Geschichte war es halt schön für ihn anschaulich. Ne? Es war eben halt nicht so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt mit einem Fingerzeig auf mein Gegenüber los, du hast getan, dann geht er ja erstmal in die Defensive und sagt, nee. Ne? Das wäre ja das reine Menschliche, was dann so kommen würde. Aber indem ich erstmal eine Geschichte erzähle, das war jetzt eine Geschichte darbringe, wo diese Ungerechtigkeit halt hervorgekitzelt wird, dann sein Gerechtigkeitssinn anspreche und er sagt, oh nee, das geht auch gar nicht. Und dann zum Schluss sage, ja, dann reflektier mal. Das war, ne?
Das ist eine ganz wichtige Größe. Ne? Dieses ist irgendwie passiert es nicht direkt. Aber ich hatte noch eine kurze Rückfrage an die Anke. Was wäre denn passiert? Du hast es so eingeleitet, er zeigt nicht mit dem Finger. Was wäre denn passiert, wenn er das so direkt angesprochen hätte? Was würdest du schätzen?
Also ich schätze, dann würde er die Königkarte ausspielen und sagen so, bist du überhaupt? Ne? Ich bin hier der Master und du bist der Keks. Und ja, ich bin unantastbar. Also das wäre so, dass ich würde erstmal in die Defensive gehen und was willst du eigentlich und so war das eigentlich gar nicht und war alles nicht so gemeint und tritratrolala und
Also ich bin froh, dass ich dir diese Frage noch gestellt habe, du hast das so schön gesagt, dankeschön. Königskarte, ne, und ja, genau. Ja, das heißt, das Prophetische erscheint hier ist nicht so direkt nach dem Motto, ey, was für eine Story, ey, Nathan, du weißt es doch, hättest du auch ein bisschen direkter ansprechen können. Aber es ist kein Unfall und der kriegt es irgendwie nicht ausgedrückt, sondern es kommt tatsächlich durch die Hintertür ein Stück anders, aber damit was anderes möglich wird. Ja? Ganz wichtig für Prophetisches. Es gibt eine Art von Veränderung, nicht gleich so anschaulich, nicht gleich so ganz klar, es ist aber ein tieferer Sinn darunter. Ja? Es ist wichtig für ein Zutrauen, weil oft hört man Prophetisches, und denkt, was ist denn das für ein komisches Zeug? Das Zutrauen zu haben, ja, es wird aber seinen tieferen Sinn haben, das ist gut. Okay, was fällt uns noch auf bei diesem Text?
Also ich würde sagen, die Aussage, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Das ist ja schon sich dabei auf den Herrn zu beziehen und er sagt ja nicht, er wird ein Kind des Todes sein, sondern nach dem Motto, naja, der wird dann nächsten Tag sterben, weil er das gemacht hat, sondern er wird ein Kind des Todes sein, lese ich für mich raus, er ist eben kein Kind Gottes.
Ja, also damit meint er schon die Todesstrafe, ne? Den müsste man einfach töten, ja. So, das ist schon also einfach ein ganz hartes Urteil und damit tatsächlich kitzelt der Nathan auch raus, wie ist denn das Verhalten eigentlich zu bewerten? Ich lese euch mal eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament vor und ob uns die auch nochmal so einen Schlüssel weitergibt, tiefer einzudringen. Das ist schon sehr gut, was gesagt wurde, weil wir wollen noch ein bisschen tiefer da reinkommen. Da geht es in Römer 2, geht es so um das Richten. Ne? Und das geht dann los in Römer 2, hier, wir Menschen, wir sollen nicht richten. Ne? Wo du dann richtest, verdammst du dich selbst. Ne? Ziemlich gefährliche Sache mit dem Richten. Aber dann in Vers 4 geht es dann weiter. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Sehen wir das hier in diesem Beispiel auch ein Stück? Dass Gottes Güte zur Buße leitet? Vielleicht kann ich hier, Thomas, kannst du gerade dem Hans-Peter?
Ja, David hat ja selber sein eigenes Urteil gesprochen. Und da fällt es ihm dann, als er dann gehört, dass er das selber ist, dann ja wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen.
Genau, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und weiß einer, wie die Geschichte dann weitergeht? Ich habe euch ja hier nur einen Auszug gegeben, wie es dann weitergeht. Es fällt ihm von Schuppen wie in Augen. Was macht David dann? Weiß das jemand? Kennt jemand die Geschichte? Er bereut, ne?
Er bereut und danach, wenn ich das richtig im Kopf habe, darf er die Strafe auswählen. Ne?
Ja. Und er fastet ja auch noch. Weißt du das auch noch, dass er dann fastet und so? Warum?
Sack und Asche. Hm? Warum? Weil er bereut. Oder deswegen.
Er bereut und es wird auch gesagt, das Kind wird sterben, sagt Nathan auch später. Ne? Und dann fastet er um Gottes Gnade und auch wegen des Kindes. Das bleibt allerdings dabei, dass dieses Kind stirbt. Aber es ist dieselbe Frau, dass Gott dann einfach auch, ja, es gibt ja auch ein Gerichtshandeln Gottes, aber auch eine Gnade. Denn mit Bathseba hat er später den Salomon, der später dann ja auch König von Israel wird. Ja? Also es gibt eine Geschichte, weil Gott eine Tür geöffnet hat, dass etwas geordnet werden kann, dass dann auch Vergebung möglich wird. Ich meine, wer die Geschichte von Jabet genauer kennt, es ist nicht nur Vergebung, es gibt auch Gericht an seinem Haus, ja? Aber dass aus Güte Gottes eben nicht einfach das Urteil vollzogen wird. Er hat David einbezogen und dadurch hat er die Möglichkeit, dass David, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, er merkt dann, was da eigentlich passiert ist, dass er Buße tun muss und dadurch gibt es Zukunft. Und es hat ja noch viele, viele Königsjahre, die dann folgen. Hätte es diese Buße nicht gegeben, wäre das nicht angekommen, wer weiß, dann wäre die Geschichte von David wahrscheinlich ganz, ganz anders verlaufen. Aber nun möchte ich euch fragen, der König David, das war doch echt ein krasser Mann Gottes, ja? Bevor der König wurde, hat der es noch im Glauben schon echt verstanden. Einer der Glaubenshelden des Alten Testamentes, Goliath und so weiter, ihr kennt die Geschichte, der wusste doch auch, dass man nicht töten soll. Weil er hat ja eigentlich die Ehe nicht nur gebrochen mit der Bathseba, sondern er hat ja den wirklich dafür gesorgt, dass der Uriah zu Tode kommt. Ne? Also das war schon eine besonders harte Form. Der kannte doch die Bibel. Ist jetzt das Prophetische besser, wichtiger, als obwohl es doch in der Bibel geschrieben wird? Wie passt das zusammen? Es ist doch geschrieben in der Bibel. Was soll das Prophetische? Wer hat eine Idee? Ach, du vielleicht, aber wir doch nicht. Genau, das ist die Sache. Wir vergessen das oder wissen es und tun es trotzdem. Genau, der wusste natürlich, Ehebruch ist übel. Und mal Ehemänner umbringen, gucken, dass die zu Tode kommen, damit man dann die Frau hat oder so. Das wusste der, aber er hat es verdrängt. Vielleicht oft sich das vorgestellt und wie das so ist. Und die Sünde gewinnt Macht. Sie verblendet uns, sie stumpft uns ab. So, das heißt, wir kennen Wort Gottes gut, aber trotzdem kann die Sünde Macht gewinnen, können wir verblendet werden, kann es finster werden. Auch ein Christ kann in Unversöhnlichkeit, Hass und all den ganzen Mist verfallen und Gottes Wort hin oder her. Dann ist es nur eine Info im Kopf, aber hat meinem Herzen und Leben nichts zu tun. Und so war es an der Stelle leider auch mit König David. Aber Gottes Wort kommt da rein, oder das prophetische Wort kommt da rein, wo es finster wird. Und dann sehen wir eine andere Sache. Dass das Prophetische hier reinkommt, damit Licht reinkommt. Und genau das ist im 1. Petrus beschrieben als Wesensmerkmal von Prophetie. Ich lese euch das mal vor. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und praktisch, das in Anwendung haben wir gerade ein Stück gesehen. In Davids Herz war es ein Stück dunkel geworden. Er hatte diesen Ehebruch begangen, wird sehr radikal, auch nicht eine Situation des Ehebruches. Ja, das ist ja schon so ein Verkehr, so neben der Ehe, das hätte ja schon gereicht, sonst geht ja um eine ganz massive, krasse Art, wie das passiert ist. Ja, aber irgendwie hat er sie ja auch zu sich genommen. Also auch nicht so, oh, vergessen, die schicken wir jetzt irgendwie in Libanon oder weiß nicht wo, bloß weg mit der Frau oder so, sondern er hat sie ja zu sich geholt und wollte das weiterleben und das passt schon alles irgendwie und so, ne, ein Stück in die Verblendung kam. Aber dann kommt dieses Licht da rein, an den dunklen Ort seiner Gedanken, an dem dunklen Ort, auch in seinem Herzen, weil irgendwo muss sein Gewissen ihm das ja auch an gewissen Stellen gesagt haben. Aber er muss ja weitergegangen sein. Es ist nicht einfach plupp und jetzt passiert so eine schwere Sünde, sondern Sünden haben in der Regel Wege, dass sich das entwickelt. Und das prophetische Wort wäre ein neues Licht, das ein wieder zu einem guten Denken zurückkommt, zu Güte zurückkommt, dass Buße geschehen werde. Also hier sehen wir das prophetische Wort in Anwendung, dass es zur Buße führt. jetzt in den Zeugnissen, dass es neuen Mut gibt, dass es neuen Glauben gestiftet hat. Da, wo Glaubenslosigkeit, wo viele Zweifel sind im Herzen eines Menschen. Finsternis hat ja verschiedene Seiten. Es kann genauso Schuld wie Angst sein, wie Hass sein, wie Härte, wie Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit. Es gibt ganz viele Größen, die Finsternis ausmachen, wenn die Bibel über Finsternis spricht. Und dass das Licht dazu kommt, dass ein Mensch Neuanfang findet, Umkehr findet, neuen Glauben findet. Das haben wir hier gesehen. Aber hier ist die Sache noch ein bisschen weiter. Ich fange mal am Anfang des Verses an. Umso fester haben wir das prophetische Wort, das trotzdem bleibt, das Gott trotzdem schenkt, das trotzdem widersteht und arbeiten kann, so wie es auch bei ihm gearbeitet hat. Und hier, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht. Gut. Heißt, hier steht ein Wort im Neuen Testament: Schau, dass du prophetisches Wort nicht verachtest. Denn wir haben ja schon gemerkt, das kommt nicht immer so ganz klar daher. Es ist die Logik, dass es nicht ein klares, guck mal, in Vers 15, Lukas Kapitel 14 ist doch geschrieben oder so, ja, so, dass auch der letzte Mathematiker sich keine Mühe geben, also, ne, so, sondern es ist so ein bisschen Denken, Herz, Offenheit, Vertrauen gefragt. Und deswegen ist hier echt eine Mahnung: Verachte nicht das prophetische Wort, damit es dir dienen kann. Denn die Gefahr ist, wenn es in deinem Leben keine Rolle spielt, dass diese Art des Lichtes, des Gottes nicht einsetzen kann, um dir zu dienen. Das prophetische Wort wird ganz oft wie eine Option gehandelt. Ja, kann man machen, muss man nicht, ich weiß nicht. Sondern es ist eine Rettungsgröße. Ja? Auch wenn die alten Propheten im Alten Testament aufstehen und dann sogar Gericht ankündigen, ist ja nicht so, die kriegen jetzt richtig eine drauf von Gott und vorher gibt es einen, der ihn einmal so richtig einheizt und ihn so richtig die Hölle heiß macht, im wahrsten Sinne des Wortes, damit sie schon mal richtig Angst haben und dann kommt der Dampfhammer Gottes. Sondern wenn auch harte Prophetien, Gerichtsprophetien im Alten Testament geschieht, deswegen nach dem Motto, wach auf, damit du gerade nicht das Gericht ererben muss, dass du gerade nicht die Frucht deiner Taten essen musst, ne? Sondern dass es Gnade geben kann. So wie hier. Gott hätte ja alles recht gehabt, ey, das ist mein König, den habe ich ausgewählt, von der Schafweide, dem habe ich schon, ne, die hatten ja damals mit den Frauen so ein spezielles Konstrukt, der hatte schon eine ganze Reihe von Frauen, was ich was, und das wäre echt nicht nötig gewesen, der so einen Scheiß baut, auf gut Deutsch. Aber trotzdem ist Gott gnädig. Trotzdem ist Gott gnädig. Und schau, dass Gott das auch tun kann in deinem Leben. Deswegen achte das prophetische Wort, auch wenn es dir vielleicht etwas unverständlich vorkommt, wenn es dir nicht ganz klar ist und überhaupt, und dann hast du vielleicht einen Eindruck erzählt und du kannst nichts damit anfangen. So what? So viel in unserem Leben haben wir und ich kann nichts damit anfangen. Werdet wie die Kinder. Für Kinder ist es normal, dass sie Dinge nicht verstehen. Dann ist es so, mal gucken, Papa macht das schon und ich werde ja auch größer. Und ich werde ja auch größer. Achtet das prophetische Wort als auf ein Licht. Ne? Also nicht einfach nur, es ehrt Gott und es ist gut und so, auch richtig, sondern dass dieses Licht für dich arbeiten kann. Wie bitter ist, wenn du im Dunkeln bist und dann kein Licht hast. Ich habe mal mit meiner Tochter Hanna eine kleine Höhlentour in Franken gemacht. Und die haben damals gesagt, nehmen Sie zwei Taschenlampen mit. Ich gedacht, naja, ich kann das schon einschätzen, wie das ist. Aber ich habe gedacht, machst du mal einfach. Musste es nicht immer besser wissen, nehme ich mal zwei Taschenlampen mit. Und dann sind wir in diese Höhlen gekrochen. Und als wir in diesen Höhlen waren, habe ich verstanden, warum man zwei Taschenlampen hat. Weil diese Gänge sind nicht so, gehst du so und dann gehst du nach rechts und dann kannst du es irgendwie merken oder irgendwie sowas oder du tastest dich zurück, sondern das ist vielmehr so, mehr so wie so ein Netz, kann man sich vorstellen, wie so dreidimensional vernetzt. Dann geht da was hin und da geht ein Gang und so weiter. Und wenn du da nur tastest, ich glaube, dann kommst du wirklich nie zurück. Wo ich dachte, wenn du hier das Licht verlierst, dann bist du echt verloren. Und wenn irgendwas passiert, fällt mir jetzt erst, wo ich drüber rede, fällt mir so ein, so eine Taschenlampe kann einem ja auch irgendwie mal runter und wo reinfallen, dass sie dann weg ist. Ne? Habe ich gar nicht dran gedacht, fällt mir jetzt ein. Ne? So, wir brauchen Licht. Und wenn wir dann in der Dunkelheit sind und kein Licht haben, dann sind wir verloren. Achtet auf das prophetische Wort als ein Licht, dass das scheint am dunklen Ort und damit ist dann vor allen Dingen unser Herz gemeint, wo es dunkel ist. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Das Prophetische ist immer nur ein Zwischenspiel, ist die Vorgruppe, ist die Hilfe zu dem Eigentlichen, weil wenn der Tag, wann wird's Tag? Wenn die Sonne scheint, dann brauchst du kein Licht mehr. Und der Morgenstern, wer ist der Morgenstern? Ist Jesus Christus selbst. Das ist ein Name für Jesus, in der Offenbarung auch verwendet, dass der Morgenstern aufgeht. Der erste Stern, wenn die Finsternis vorbei ist, der aufgeht und leuchtet, dass der Tag kommt. Und dann gibt es ein breites Leuchten. Und das will Jesus in dein Herz bringen, wo noch hier und da Dunkelheit ist, durch das prophetische Licht unter anderem zu helfen. Auch die Bibel tut hier hervorragende Zwecke und so weiter. Ja. Aber vor allen Dingen, dass Jesus aufgeht, dass er in deinem Herzen strahlt. Und dann sind wir über dem, was jetzt schon oft gesagt wurde, auch letzte Woche, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und ein Wort ist, er sagt, ich bin das Licht. Und wenn er das ist und in dir scheinen kann, wird es weiter in dir hell. Das ist ein gewisser Prozess. Ich will euch zum Schluss ein Zeugnis erzählen. Von dieser Dunkelheit, wie ich das selbst erlebt habe. Denn diese Dunkelheit ist nicht irgendwie eine Missachtung. Oh, wie kann der sagen, dass ich dunkel bin? Wie kann er sagen, dass mein Herz dunkel ist? Es ist ein Teil, was wir in dieser Erdenzeit einfach mitbringen. Weil keiner geht vollkommen unzerbrochen durch dieses Leben und wächst als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, sonst was hier auf, sondern alle erleben in der einen oder anderen Weise Zerbruch und haben diese Dunkelheiten im Herzen von Angst, von einem krassen Schamgefühl, von vielleicht auch, was man wirklich verbockt hat, wo man schlimm schuldig geworden ist oder, dass wir solche Sachen im Herzen tragen, dass wir Zweifel haben, dass wir Unglauben haben, dass wir einfach gewisse Dinge nicht glauben können und dass wir hier oben Dinge schon lange begriffen haben von Gott, aber hier im Herzen will es einfach nicht ankommen. Und in meinem Herzen war das lange Zeit die Sache von Gottes Treue, dass Gott wirklich treu ist zu mir und zu mir steht. Das konnte ich, das wusste ich und dann habe ich Bibelstellen gelesen und proklamiert und was ich was, aber das wollte einfach nicht rein. Und eines Tages lese ich Jesaja 49, Vers 15, und da steht, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch nicht deiner vergessen. Ja, dass hier also steht, Mensch, guck mal, eine Mutter kann doch ihr Kind nicht verlassen. Und so eben auch Gott nicht. Und selbst wenn die Mutter das tun würde, ich würde bei dir bleiben. Und ich dachte, welch ein wundervolles Wort, welch ein wundervolles Bibelwort. Aber ich kann es nicht glauben. Weil wenn da nämlich steht, kann eine Frau ihr Kindlein verlassen, sage ich, ja, total, eine Mutter kann ihr Kind verlassen. Das habe ich sogar doppelt erlebt. Meine Mutter hat mich verlassen. Ja, das ist eine längere Geschichte, ja, aber ich kam zu einem Zeitpunkt, da war sie noch sehr jung und da hat eigentlich gepasst und so weiter. Und meine Geschichte ist auch, heute sage ich Gott sei Dank, ja, die Geschichte war wesentlich dramatischer, aber ein Teil der Geschichte war, dass ich dann also wirklich ins Heim gekommen bin als Baby und dann später adoptiert wurde. Ja, und mein Adoptivvater hat mal, als wir darüber sprachen, gesagt, naja, du warst noch so klein, das hast du gar nicht mitgekriegt. Okay, kann man seelsorgerlich auch anders einordnen und so war es auch in meinem Herzen. Doch. Die wichtigste Person von Gott gesetzt hat mich verlassen. Und ich habe dann zu Gott gesagt, dein Wort ist wahr. Dein Wort ist wirklich wahr, aber ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Bitte sag mir dein Wort so, dass ich es glauben kann. Und das ist ein guter Ansatz, auch wenn wir Wort Gottes nicht zurechtkommen, das Gott auch so zu sagen. Dass man nicht das Wort Gottes in Frage stellt und so, aber einfach sagt, Mensch, ich schaff's aber nicht zu glauben und hilf mir doch dabei. Und so habe ich das auch getan. Herr, kannst du mir das so sagen, dass ich das glauben kann? Und dann war es wieder ein Stein. Ich habe ja letztens auch ein Zeugnis von einem Stein erzählt, wo Gott durch einen Stein zu mir gesprochen hat. Noch so war es so. Dann, ich stand so und habe im Stehen gebetet, als ich das sagte. Und dann hatte ich so meine Hand und dann sah ich da drin so einen Kieselstein liegen, einen weißen Kieselstein. Und dann sagte Gott, hörte so scharf Mike, wie Gott sprach in sein Herz, so wie die eine Seite dieses Kieselsteins denkt, die andere Seite des Kieselsteins zu verlassen, so denke ich, dich zu verlassen. Dann guckte ich mir diesen Kieselstein an und sagte dann zu Gott, das kann der Kieselstein gar nicht denken. Dann sagte Gott, ja, ich kann das gar nicht denken. Ich kann das gar nicht denken. Und dann ist es angekommen, ist in mein Herz gekommen. Prophetische Wort leuchtet an einem dunklen Ort im Herzen, dass dann Glaube kommt, Gottes Wahrheit kommt, Gottes Wort wirklich durchkommen kann. Dadurch kann man nicht die ganze Welt retten, aber es ist eine Sache, die Jesus gebraucht, um zu sprechen. Es ist eine Sache, die er gebraucht. Auch in den Zeugnissen hat man das ja gehört, wie er zerbrochenes Herz, leidendes Herz angesprochen hat. Lasst uns zum Schluss gucken, was bei diesem Thema oft als erstes kommt. Die Gaben, die Gott dafür verwendet. Wir haben also ganz groß das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und ich fasse jetzt mal den Heiligen Geist einfach auch als Gabe auf, die uns gegeben wird. Und es heißt auch, werdet voll des Heiligen Geistes. Lasst euch immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Diese Frage, habe ich den Heiligen Geist oder nicht, ist keine hilfreiche Frage, weil wenn du Christ bist, dann hast du das, ist Unterpfand des Heiligen Geistes und so. Ja? Aber deswegen hast du ja noch keine Leitung, keine Ermutigung, keine Offenbarung, kein Leben. Sondern du brauchst mehr von Gott. Du brauchst mehr. Ja? Der Heilige Geist ist uns gegeben. Ja, und ich habe das gehört, er offenbart uns die Bibel, er lässt uns sensibel sein, dass wir in der Schöpfung sein Sprechen, sein Reden bemerken. Ja? Manches Mal hat mich in geistig schwierigen Situationen ein Blick zum Himmel gerettet, dass ich schaute und die Himmel verkündigen sein Werk, verkündigen ihn, und es hat mich wieder zu Gott zurückgeholt. Ja? Nicht, weil ich an ihm gezweifelt habe, ob ich sein Kind sein will, aber er kennt das ja auch mit Entmutigung und was ich für Geschichten. Ja? So, oder eben auch, dass er ins Herz spricht, die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann gibt es die konkret genannten Charismen, die wir auch am, ich glaube, dritten Abend hatten. Ja, die Gabe der Weissagung hat der Johann von Zeugnis gegeben. Da hat jemand in Verbindung mit einem Bibelwort die Gabe der Weissagung, und Gott wird das verändern, er wird da einen Neuanfang geben. Ja, das Wort der Weisheit, das zu uns gesprochen wird, Weisheit. Wort der Erkenntnis, mein Zeugnis ging auch ein Stück in die Richtung, dass Gott Erkenntnis gibt, wobei das einfach auch ein Schaf hören kann, man muss nicht extra dieses Wort haben. Unterscheidung der Geister, ja, es ist eines der Charismen, und eben die Zungenrede mit Auslegung. Und schließlich noch die Träume, dass Gott Träume gebraucht. Das sind erstmal so die Gaben, die Gott gebraucht, dass prophetischer Dienst, prophetisches Wirken geschieht. Und Gott ist großzügig, möchte ich sagen, weil wenn es heißt, eifert nach den Gaben, am meisten wünscht ich, dass ihr alle prophetisch reden könntet, glaube ich, dass Gott das wirklich schenken möchte. Ja? Und wenn wir nochmal schauen, wer Jesus ist und auch die Zeugnisse vom Anfang, von Kerstin, von Johann, von Hannah, ja, dieses Ja, Jesus möchte uns gut tun, möchte uns heilen, möchte uns trösten und helfen, und dass er diese Gaben gebrauchen will, dass er auch dich und mich bestimmt ausstatten möchte, dass er gerne gibt. Ja? Nimm aus diesem Abend heute Mut raus. Gott ist ein redender Gott, der zu seinen Kindern und Schafen spricht und gerne auch Gaben austeilt, dass Reden geschehen kann. Und schließlich hier noch haben wir den Prophetendienst, das ist dann so eine gehobenere Gabe, ne? Das ist also schon ein ganzes Stück gereifter Propheten. Und das habe ich hier mal offen und verborgen geschrieben. Dieser offene Prophet, das war jetzt der Nathan, der ganz klar als Prophet benannt ist, als Prophet dient. Und im Neuen Testament gibt es ein Beispiel, wo ein Reden Gottes durch einen Menschen, das ist Kaiphas, ein hoher Priester dort geschieht, und er merkt es nicht, dass er weissagt. Das ist eine ganz dramatische Situation, eine der traurigsten Momente im Neuen Testament, wirklich, weil Lazarus ist auferweckt, es wird deutlich, Jesus kann Menschen auferwecken, und ihre Befürchtung ist, hey, jetzt hat er den auferweckt, ihr könnt das selber nachlesen. Ja, wenn so alle an ihn glauben, die Römer werden uns hier das Land wegnehmen, das Volk wegnehmen, der muss irgendwie weg. Ne? Gerade dieses massive Heilswirken Jesus, dass da ein Mensch vom Tode auferweckt wird, führt dazu, dass die geistliche Obrigkeit dazu kommt, wir müssen Jesus töten. Und in diesem Moment sagt der Kaiphas in Johannes 11, wir töten ihn, und besser, dass einer stirbt, statt dass das ganze Volk stirbt. Und dann steht Zeugnis der Bibel, er wusste aber nicht, dass er weissagte aber in diesem Moment, weil Jesus für das Volk sterben sollte. Denn das hat er ja schließlich getan. Und dann geht es weiter und über alle verstreuten Kinder Gottes. Dass es also auch passieren kann, dass ein Mensch spricht, weissagt, Dinge redet, und der kriegt das gar nicht mit. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass ganz außerordentliche Situationen, dass ein Reden Gottes geschieht durch einen Menschen und der Mensch weiß gar nicht davon. Ist einfach so. Aber die Bibel bezeugt das auch. Zum Schluss habe ich einen Satz, der das so ein bisschen, na, zusammenfassen wäre vielleicht zu viel, aber so ein Leitsatz, den ihr euch vielleicht mal mitnehmen könnt. Und ihr könnt ihn euch ja irgendwie mit dem Handout markieren oder könnt euch in die Bibel legen und vielleicht müssen wir mal gucken, so über die Zeit, ob der Satz Sinn macht. Und so ein Blick auf das Reden Gottes, so ein Satz, der helfen kann, der heißt, die Basis ist die Basis, aber das Prophetische ist ein Licht, das dunkle Orte hell macht, damit Jesus groß wird. Dadurch, dass die Basis ist, dass dieses fundamentale Reden Gottes durch die Bibel, durch die Schöpfung zu seinen Schafen geschieht, gerade dadurch funktioniert das Prophetische besonders gut. Und ihr habt es ein Stück, denke ich, jetzt mitgekriegt, an dunklen Orten, wo unser Herz dunkel ist, dass Prophetische ein Weg sein kann, dass Jesus dort Licht, dass er Glauben, dass er Wahrheit, Freiheit da reinbringt, als den Weg zu ebnen, dass Jesus in dem Herzen weiter und größer Raum gewinnt. Könnt ihr ja mal mitnehmen, den Satz.